I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Unverkennbar, Martin Luther King war das. Ein Ausschnitt aus der berühmten I Have a Dream Rede beim Marsch auf Washington im August 1963. Und damit herzlich willkommen bei Aus den Archiven mit Frank Ulbricht am Mikrofon. Um den amerikanischen Bürgerrechtler und Pfarrer soll es heute gehen. Sein Berlin-Besuch am 13. September 1964, also auf den Tag genau vor 50 Jahren, wird dabei im Mittelpunkt stehen. Obwohl King die Berliner in beiden Teilen der Stadt sehr beeindruckt hat, sein Besuch ist doch ein wenig in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht könnte man sagen, denn der Pfarrer versuchte den Menschen nicht nur Mut zu geben, sondern beweist selbst Courage, als er in einer extrem angespannten politischen Situation auch in Ost-Berlin predigt. Sogar 1989, im Jahr der friedlichen Revolution in der DDR, sind Martin Luther King und seine Botschaften präsent. Erst in den Kirchen, später auf den Straßen. Auch deshalb soll an diesen Besuch vor 50 Jahren erinnert werden.
I come to you not altogether as a stranger, for the name that I happen to have is a name so familiar to you, so familiar to Germany, and so familiar to the world. And I'm happy that my parents decided to name me after the great reformer.
Ich bin nicht ganz so fremd zu euch, denn letzten Endes trage ich den Namen, den sie alle kennen, den wir alle ehren. Den Namen, den seine Eltern ihm gegeben haben, Martin Luther.
Ein Ausschnitt war das schon mal aus Kings Predigt in Ost-Berlin, davon gleich mehr. Gestöbert haben wir wieder in den Archiven des RIAS und des DDR-Rundfunks. Tatsächlich, es gibt sie noch, Aufnahmen von Kings Besuch in der geteilten Stadt. Der, das werden Sie gleich hören, verläuft nicht ohne politische Zwischenfälle. Und obwohl der Baptistenpfarrer in Ost-Berlin gleich zwei Predigten hält, in der dortigen Presse hat man das Ereignis nur am Rande erwähnt. DDR-Rundfunksendungen sucht man über diesen Besuch übrigens vergebens. Dennoch, der Blick in die Archive zeigt, nach der Ermordung des Friedensnobelpreisträgers interessierten sich die Radiomacher in Ost und West gleichermaßen für Martin Luther King. Auch aus diesen Sendungen werden Sie deshalb Auszüge hören. Hier aber erstmal ein Lied, das Martin Luther King gewidmet ist, einer der größten Hits der irischen Band U2 von 1984, Pride in the Name of Love. Und die erste Strophe lautet übersetzt: Ein Mann kommt im Namen der Liebe, ein Mann kommt und geht, ein Mann kommt, um Gerechtigkeit zu schaffen. Ein Mann kommt, um alles zu stürzen. Damit ist natürlich gemeint Martin Luther King. U2 war das Pride in the Name of Love und erinnert damit an Martin Luther King. Der landet am 12. September 1964 auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof. Kurz nach der Ankunft gibt er eine Pressekonferenz, spricht dabei auch über seine Einladung in den Ostteil der Stadt durch Propst Heinrich Gröber. Und er kritisiert Präsident Johnsons Programm gegen die Armut.
Heute Nachmittag gegen 16 Uhr gab Dr. Martin Luther King im Gästehaus des Senats im Grunewald eine Pressekonferenz, die er mit einer kurzen Begrüßung eröffnete.
Yes, well, I'd say very briefly that
Ich möchte kurz sagen, dass ich sehr glücklich bin, hier zu sein. Diese Reise ist ein sehr schönes Erlebnis für mich und ich habe die große Gastfreundschaft dieses Landes bereits kennengelernt. Ich habe dieser Reise mit großer Spannung entgegengesehen und ich kann Ihnen versichern, dass es wirklich ein überwältigendes Erlebnis für mich ist, hier in West-Berlin zu sein. Ich bringe Ihnen die Grüße von den Vereinigten Staaten. Jeder von Ihnen ist ja wohl über die bedeutende soziale Revolution, die sich zurzeit in meiner Heimat abspielt, informiert. Eine Entwicklung, die bestimmen wird, ob in der Zukunft die Gerechtigkeit oder das Unrecht Amerikas Gesicht bestimmt. Glücklicherweise haben wir in diesem Kampf einige Fortschritte gemacht. Und auch überall in der Welt habe ich moralische Unterstützung durch Freunde des Goodwill gefunden. Weil unser Problem, nämlich nicht nur ein Teilproblem oder etwa ein nationales amerikanisches Problem ist, sondern allen Menschen vertraut. Wir haben das Gefühl, dass wir nur der Teil einer unausweichlichen Zusammenarbeit sind, zu der direkt oder indirekt alle Menschen aufgerufen sind. Denn so wie ich an den deutschen Fragen interessiert bin, so beschäftigen Sie sich mit den Problemen Amerikas. Und durch dieses wechselseitige Interesse werden wir es erreichen, eine bessere Welt aufzubauen für alle Menschen.
I think we move on to the day of building a better world for all people to live in.
Das jetzt verabschiedete Gesetz gegen die Armut ist sicher ein Anfang, mit diesem Problem in Amerika fertig zu werden. Aber gegenwärtig wird noch nicht die enorme Größe des Problems erkannt. Zurzeit sind weniger als $1 Milliarde für das Programm eingesetzt. Ich bin nicht der Meinung, dass man mit dieser Summe gegen die Armut in den Vereinigten Staaten wirklich etwas tun kann. Ich glaube, wir müssen in den nächsten 10 Jahren mit einer Größenordnung von mindestens $50 Milliarden denken, die für ein solches Programm aufgebracht werden müssen. Aber ich hoffe, wenn das erreicht wird, dann werden zahlreiche damit verbundene Fragen leichter zu lösen sein. Und es wird nicht nur armen Farbigen, sondern auch verarmten Weißen in den Vereinigten Staaten geholfen werden können. Damit diese Menschen nicht mehr der Verzweiflung ausgesetzt sind, sondern Hoffnung schöpfen können. Dr. King äußerte allerdings die Befürchtung, dass bei einer Wahl Senator Goldwaters zum amerikanischen Präsidenten eine reaktionäre Entwicklung, er sprach von Hitlerismus, einsetzen würde, die alle bisherigen Bestrebungen zunichte machen und zu einem bisher nicht gekannten Kampf zwischen Schwarz und Weiß in Amerika führen müsste. Dann beschäftigte sich die Pressekonferenz mit dem Berliner Programm Dr. Kings. Auf seine im Ostsektor vorgesehene Predigt angesprochen, sagte Dr. King, ich bin von zahlreichen Persönlichkeiten dazu eingeladen worden. Ich weiß im Moment gar nicht all die Namen, einflussreiche Persönlichkeiten, vor allem aber von Propst Gruber. Er schickte mir ein Telegramm, in dem er mir sagte, wie wichtig das wäre, und er bat auch mehrere meiner Freunde in Amerika, auf mich in seinem Sinne einzuwirken. Und so habe ich diese Einladung angenommen, und ich werde also auf einer kirchlichen Veranstaltung dort sprechen, in der Überzeugung, wie wichtig das ist.
Und finally, on the basis of that, I did accept the invitation to go and conduct, rather speak for a religious service, feeling that it was very important to do that.
Die Pressekonferenz kurz nach der Ankunft von Martin Luther King in Berlin. 1929 wird er in Atlanta geboren. 35 Jahre ist er, als er nach Berlin kommt. Sein Engagement in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sein Kampf gegen die Rassendiskriminierung in den USA hat ihn international bekannt gemacht. Wie sein Vater wird er in den frühen 50er Jahren Pfarrer. Seine wichtigste Botschaft heißt Gewaltlosigkeit. Das Besuchsprotokoll sieht also vor, King wird 2 Predigten halten in West- und Ost-Berlin. Zunächst in der Waldbühne vor über 22.000 Menschen. Und so hörte sich das an.
Christian Friends, it is indeed an honor to be in this city, which stands as a symbol of the divisions of men on the face of the earth.
Lieben christlichen Freunde, es ist wahrhaftig eine Ehre, in dieser Stadt zu sein, die als ein Symbol der Teilung durch Menschen auf dieser Erde steht.
Unter den 22.000 Besuchern der Waldbühne befindet sich damals auch Ulrike Helbig. 1964 ist sie 19 und sitzt nur wenige Reihen hinter dem amerikanischen Pfarrer.
Es war also höchste Spannung, bevor er anfing. Soweit ich mich erinnere, hätten wir da also die berühmte Stecknadel fallen hören. Er hatte schon eine ganz ungeheuerliche Ausstrahlung. Doch, man hat ihm einfach alles geglaubt. Und auch diese Impulsivität und das. Und er war halt auch dann ab und zu mal, hat er mal was Witziges gesagt und so. Also der war wirklich ein ganz, ganz besonderer Mensch. Also das hat man gemerkt, auch wenn man jetzt vielleicht, es wurde ja übersetzt natürlich, aber wenn man jetzt nicht alles verstanden hat, was er im Amerikanischen gesagt hat, aber es war einfach eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit.
Eine Zeitzeugin erinnert sich an Martin Luther King. Schon vor dem offiziellen Programm wird Kings Besuch ganz unmittelbar von der politischen Realität in der geteilten Stadt eingeholt. In den Morgenstunden des 13. September nämlich hat ein 21-jähriger Ostberliner versucht, die Mauer zu überwinden. Er wird mehrfach angeschossen und überlebt nur, weil ein Militärpolizist zu Hilfe kommt. Als der schwarze Bürgerrechtler davon hört, lässt er sich sofort zur Mauer fahren. Die Berliner Abendschau berichtet über diesen Vorfall und kann ein kurzes Interview mit dem Mauerflüchtling führen.
Im US-Hauptquartier wurde gestern Nachmittag der 22-jährige amerikanische Militärpolizist Hans Puhl der Presse vorgestellt. Der blonde, gebürtige Bremerhavener berichtete, wie er mit Hilfe einer Tränengasgranate und durch Zuruf dem Flüchtling ermöglichte, sich von zwei Grenzpolizisten loszureißen. Unter Beschuss, aber ohne von der eigenen Waffe Gebrauch zu machen, half er sodann bei der Bergung des jungen Mannes, die, wie er sagte, ohne die Hilfe von Polizei und Feuerwehr nicht möglich gewesen wäre. In das Urban-Krankenhaus war der schwerverletzte Flüchtling gestern früh in bedenklichem Zustand eingeliefert worden. Heute überbrachten die Senatoren Exner und Schwedler Genesungswünsche des Senats und kleine Geschenke, die sich der Flüchtling gewünscht hatte. Über seinen derzeitigen Zustand informierte uns Oberarzt Dr. Gewalt.
Der Patient befindet sich der Schwere seiner Verletzung nach in einem ausgezeichneten Zustand. Er hat bei all seinen Verletzungen viel Glück gehabt und wir hoffen doch, dass er nach ärztlichem Ermessen ohne weitere schwere Folgen davonkommt. Wie lange der Aufenthalt in unserem Krankenhaus dauern wird, kann man bei der Verschmutzung der Wunden vorläufig noch nicht sagen.
Dann sprachen wir mit dem jungen Flüchtling, der zunächst die Spree durchschwommen hatte, ohne zu wissen, dass an jener Stelle auch das andere Ufer noch zum Ostsektor gehört. Wir wissen inzwischen, wie unter dramatischen Umständen zunächst mal die Überwindung der beiden Stacheldrahtzäune gelang. Der schwierigste Teil dieser Flucht aber war dann die Mauer selbst. Und es dauerte doch verhältnismäßig lange. Man kann sich das als Außenstehender gar nicht vorstellen, denn es war genügend Zeit noch, um die Feuerwehr zu alarmieren. Haben Sie lange Zeit dort im Tränengas liegen müssen?
Nein, von Ihrem Tränengas habe ich nichts gemerkt. Ich hatte nur unten gelegen, vielleicht 10 Minuten, vor der Stunde, so viel ich mich besinnen kann. Und hatte dann nur eben gehört, wie sie zu mir rübergerufen haben, die Passanten und die aus dem Fenster geschaut haben, halt Ausländer, kommt Hilfe. Und da habe ich schon gesehen, wie ein Leiter angestellt wurde. Und kam jemand hoch, der Kopf war von ihm in Linie nicht zu sehen, um gleichzeitig Deckung zu haben von drüben herab, weil doch drüber geschossen wurde. Und damit wurde nur eine Drahtzange in der Hand gehabt und der Fahrrad durchschnitten.
Und in dieser Viertelstunde oder in den 10 Minuten, von denen Sie sprechen, kamen da die Fopos heran und versuchten sie zurückzuziehen?
Ja, ich war schon halb oben gewesen und dann zerrten sie mich nochmal zurück. Und daraufhin hat nun wohl der Korporal, der mir drüben das Leben rettete, hat mir nun mit seiner Waffe den Schutz geboten, indem er sagte, lass den Jungen los, oder es knallt. Und daraufhin haben die Angst bekommen und wollten mich wegzerren, konnte mich dann noch mit dem linken, mit dem gesunden Arm noch einermaßen verteidigen und riss mich los.
Ja, haben Sie gesprochen mit den Phobos? War da irgendein Wortwechsel?
Ja, der Phobo hat zu mir gesagt, sie soll drüben scherzen, sie möchten mit dem Feuergefecht aufhören, mit dem Schießen. Mir passiert nichts, wir wollen nur das Gute, wir wollen dir helfen. Aber auf den Trick bin ich dann natürlich selbst nicht reingefallen, denn es war natürlich nur ein Bluff.
Ja, und nun noch eine letzte Frage. Was werden Sie machen, wenn Sie das Urban-Krankenhaus verlassen können? Haben Sie Angehörige in Berlin?
Ja, Angehörige habe ich auch, Verwandte. Und zwar werde ich erstmal diejenigen alle besuchen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und dann in meinem Beruf als Jockey fortzufahren, Hannover, je nachdem, wo ich dann unterkommen könnte.
Und alles noch einmal zu überdenken, denn es war ja doch ein sehr gefährliches Unternehmen, nicht wahr? Ja. Wir wollen Sie nun nicht länger stören. Sie brauchen Ruhe. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und vor allem eine baldige Genesung.
Der verletzte Mauerflüchtling, damals im Gespräch mit der Berliner Abendschau. Der tragische Vorfall an der Mauer sorgt für weitere Spannungen zwischen Ost und West. Die SED-Führung protestiert gegen die aus ihrer Sicht rechtswidrige Hilfsaktion des amerikanischen Militärpolizisten. Und vielleicht erklären diese Umstände, warum die amerikanischen Behörden Martin Luther King den Pass abnehmen, um somit die Einreise in den Ostsektor zu verhindern. Doch der Pfarrer will unbedingt zu den Menschen in der DDR sprechen. An der Grenze, am berühmten Checkpoint Charlie, hat er zwar nur eine Kreditkarte, die er vorlegen kann, aber man lässt ihn trotzdem einreisen. Dennoch, der Pfarrer ist den Machthabern im Arbeiter- und Bauernstaat suspekt. Einerseits setzt er sich für die Unterdrückten ein und prangert die Politik der USA an. Das passt ganz hervorragend ins ideologische Konzept der SED. Aber schon seine Maxime der Gewaltlosigkeit ist mit dem propagierten Klassenkampf nicht wirklich zu vereinbaren. Auch Angst kommt hinzu. Man befürchtet, King könnte die Ostberliner in der eingemauerten Stadt zu ähnlichen Protesten inspirieren wie die Schwarzen in den USA. Da der Pfarrer die gleiche Predigt wie in der Westberliner Waldbühne halten will, ist eines klar. Die Mauer wird ein zentrales Thema sein und auch Berlins Bischof Otto Debelius, der in der Waldbühne nach Martin Luther King spricht, findet dazu klare Worte.
Wir können ja als Bürger einer freien Welt nur Gott darum bitten, dass er uns nicht durch die Mauer auch ein Gift in die Seelen träufeln möchte, an dem wir innerlich zugrunde gehen. Dass uns nämlich andere Leute gleichgültig werden, dass wir sie abschreiben, dass sie uns nicht mehr interessieren. Und wir müssen doch an die da drüben denken und sagen, nicht aus politischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, daran mögen andere Leute denken. Aber wenn wir als Christen zusammen sind, dann sagen wir, um unserer Seelenseligkeit willen muss die Mauer weg.
Bischof Debelius in der Berliner Waldbühne. In der DDR-Presse spielt der Besuch von King wohl auch aufgrund dieser Aussagen keine Rolle. Doch die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Die Marienkirche in Berlin-Mitte ist bis auf den letzten Platz gefüllt. 1500 Menschen hören gespannt zu, wie King davon spricht, dass auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder sind und dies keine Grenze ändern könne. Hier ein Ausschnitt aus der Predigt in der Berliner Marienkirche am Abend des 13. September 1964.
My dear Christian friends of East Berlin, I want to say what a great privilege and a great pleasure it is for me to come and share this period of worship and fellowship with you this evening.
Meine liebe christliche Freundin in Ostberlin, ich möchte jetzt betonen ausdrücklich, was für eine große Freude diese Stunde für mich ist, dass ich diese Stunde der Gemeinschaft mit euch haben darf.
I'm happy to bring you greetings from your Christian brothers and sisters of West Berlin, but I have just spent a day in that community and certainly one of the most rewarding days of my life.
Ich möchte die Grüße eurer Brüder und Schwestern aus West-Berlin überbringen, denn ich habe gerade einen Tag da verbracht und es war einer der schönsten und teuersten Tagen meines Lebens.
And certainly I bring you greetings from your Christian brothers and sisters of the United States. In a real sense, we are all one in Christ Jesus, for in Christ there is no east nor west, no north nor south, but one great fellowship of love throughout the whole wide world.
Ich möchte auch die Grüße eurer christlichen Brüder und Schwestern aus den Vereinigten Staaten überbringen. Aber letzten Endes sind wir Ost und West, Nord oder Süd, aller Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist und bleibt eine teure Hauptsache unseres Lebens.
As you know, that is a great social revolution taking place in the United States of America, and it is a struggle to free some 20 million Negroes from the long night of segregation and discrimination.
Ich komme aus einem Land und aus einem Kampf, eine große soziale Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit für fast 20 Millionen Menschen in unserem Land, farbigen genannten Neger.
We have attempted to conduct our struggle for freedom in the United States on the basis of Christian principles.
Wir haben versucht, unseren Kampf um der Freiheit und Gleichgerechtigkeit zu führen aufgrund christlicher Leitfaden.
Therefore we struggle with non-violence and love as the basic elements of our struggle.
Darum spielt Gewaltlosigkeit und Liebe so eine große Rolle in unserem Kampf.
I solicit your continued support and backing as we continue to go on in our efforts to make brotherhood a reality all over that country and over the world.
Ich bitte weiter um eure Unterstützung im Gebet und Gedanken, als wir unseren Kampf fortsetzen, dass nicht nur in unserem Land, sondern überall in der Welt diese Bruderschaft Gottes und Gleichgerechtigkeit erreicht wird.
May I say that it is indeed an honor to be in this city which stands as a symbol of the divisions of men on the face of the earth.
Es ist wahrhaftig eine Ehre, in dieser Stadt zu sein, die als ein Symbol der Teilungen durch Menschen auf dieser Erde steht.
For here on either side of the wall are God's children, and no man-made barrier can obliterate that fact.
Denn hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder, und keine durch Menschenhand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen.
Martin Luther King in der Berliner Marienkirche am 13. September 1964. Obwohl Martin Luther King in beiden Teilen Berlins die gleiche Rede hält, seine Worte von Gerechtigkeit und Freiheit entfalten in der Ostberliner Marienkirche eine noch viel größere Wirkung. Schon eine Stunde vor der Predigt muss das Gotteshaus wegen Überfüllung geschlossen werden. Hunderte harren noch vor der Kirche aus und King und seine Begleiter sind beeindruckt, beschließen in der nahegelegenen Sophienkirche spontan einen zweiten Gottesdienst abzuhalten. Dort, in der dritten Reihe, bekommt damals Eva Maria Straut einen Platz. Sie ist 14 Jahre alt und ohne ihre Eltern gekommen. Der Vater ist selbst Pfarrer, Martin Luther King, ist hier deshalb vertraut.
Was mich eigentlich mit ihm verbunden hat, war das Lied We Shall Overcome. Wir werden überwinden. Wir saßen hinter der Mauer und wollten auch diese überwinden. Und wir haben keine Angst, wir alle gemeinsam. Als dann alles vorbei war und Martin Luther King gehen wollte, waren da noch ein paar Leute um ihn herum. Und ich sah da, wie andere sich ein Autogramm geben ließen. Da habe ich gedacht, das musst du jetzt auch machen. Und habe so eine kleine Fahrkarte gehabt und da war dann sein Namenszug drauf. Und das habe ich dann natürlich manchen gezeigt. Und ich weiß, dass wir zum Schluss da We Shall Overcome gesungen haben. Damit ist man dann praktisch nach Hause gegangen als Botschaft.
Die Zeitzeugin Eva Maria Straut hat es gerade selbst schon angesprochen. We Shall Overcome, das Lied der US-Bürgerrechtsbewegung, auch in der Friedensbewegung der 70er und 80er Jahre in der Bundesrepublik und der DDR ist es sehr populär. Und bis heute hat es seine besondere Symbolkraft wohl nicht verloren. Erst Ende August wird es in der amerikanischen Stadt Ferguson wieder gesungen, auf der Beerdigung des 18-jährigen Afroamerikaners Michael Brown. Wenige Tage zuvor hat ein weißer Polizist den Jungen erschossen. Tagelange Ausschreitungen sind die Folge. We Shall Overcome soll auch hier noch einmal zu hören sein, gesungen natürlich von John Byers. 3 Monate nach seinem Berlin-Besuch erhält Martin Luther King den Friedensnobelpreis. Mit 39 Jahren, am 4. April 1968, wird der Prediger erschossen. Eine Verstrickung der amerikanischen Regierung und des FBIs kann nie eindeutig bewiesen werden. Die Gerüchte über eine Verschwörung halten sich aber bis heute. Zum Todestag im April 1988 erinnert auch der Rias an den Bürgerrechtler und beschäftigt sich auch mit dessen politischem Weltbild. Träume und Kämpfer, Martin Luther King zum 20. Todestag, so der Titel.
Every now and then I think about my own death and I think about my own funeral and I don't think of it in a morbid sense. Every now and then I ask myself, what is it that I would want said? And I leave the word to you this morning. If any of you are around.
Ab und zu denke ich an meinen eigenen Tod und an mein Begräbnis. Ich denke aber nicht verzagt daran. Und dann frage ich mich, was ich zu meinem Gedenken gesagt haben möchte. Ich will es euch heute hinterlassen. Sollte jemand von euch zugegen sein, wenn mein Tod kommt, soll er dafür sorgen, dass es keine prächtige Beerdigung wird und dass meine Grabrede nicht zu lang wird. Es soll nicht erwähnt werden, dass ich den Friedensnobelpreis und 300 oder 400 weitere Auszeichnungen erhielt. Das ist nicht wichtig. Auch nicht, an welchen Schulen ich lernte und studierte. Doch ich möchte, dass an jenem Tag gesagt wird, Martin Luther King Jr. hat versucht, seinen Nächsten zu lieben. Er wollte die Wahrheit über den Krieg in Vietnam sagen. Er hat versucht, die Hungernden zu speisen und die Nackten zu kleiden. Das ist es, was ich heute sagen möchte.
Diese Worte sprach Martin Luther King Jr., Baptistenpfarrer und schwarzer Bürgerrechtler, am 4. Februar 1968 in der Ebenezer Church in Atlanta, Georgia. In der Kirche, deren Pastor er war. Er sprach sie nur wenige Wochen vor seinem Tod.
Wer war dieser Mann, dem 13 Jahre zuvor die wichtigste Führungsrolle im Befreiungskampf der schwarzen Amerikaner zugefallen war, den die Welt als großen Vorkämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit feierte? Wer war dieser Mann, der für die Gewaltlosigkeit lebte und durch die Gewalt starb?
John Lewis, in den 60er Jahren Vorsitzender der studentischen Bürgerrechtsorganisation SNCC.
He was a very wonderful human being, really. He was somebody that you could share your dreams and hopes with, and he was a very.
Er war ein wunderbarer Mensch. Mit ihm konnte man seine Träume und Hoffnungen teilen. Er war warmherzig und sehr fürsorglich, und er hatte einen großartigen Sinn für Humor. Er machte Späße über andere, aber er lachte auch oft über sich selbst. Er genoss das Zusammensein mit den Menschen, die er mochte, und er aß gern. Er hatte die Gabe, Menschen mobilisieren zu können, sie zu motivieren und zu inspirieren, Schwarze wie Weiße, Junge wie Alte, Reiche wie Arme. Ich fürchte, Amerika, auch das weiße Amerika, wird für Jahre und Generationen nicht mehr mit einem Menschen wie Martin Luther King Jr. gesegnet sein. Ich weiß nicht, ob es eine höhere Macht war, die ihn gesandt hat, aber er war einfach der richtige Mann zur richtigen Zeit. Keiner der sogenannten schwarzen Führer von heute reicht an diesen Mann heran. Seine Schuhe füllt niemand aus.
He was the man for the time, and I just don't think any of these so-called black leaders today come close to the man. His shoes are impossible to fill.
Martin Luther King Jr. wurde am 15. Januar 1929 in Atlanta geboren. Sein Vater hatte sich in harter Arbeit zum Pfarrer der Ebenezer Gemeinde hochgearbeitet, und so wuchs Martin in geordneten Verhältnissen auf. Die Familie King lebte in einem schönen viktorianischen Holzhaus in einer ruhigen Wohngegend des schwarzen Mittelstandes von Atlanta.
Doch nach einer behüteten Kindheit musste Martin in der Schule erfahren, was es hieß, schwarz zu sein. So intelligent er auch war, die Rassentrennung im Bildungswesen machte es ihm unmöglich, die besseren Schulen der Weißen zu besuchen. Nachdem er ein paar Klassen in der Schule übersprungen hatte, ging Martin 1944 aufs College. Er wollte Arzt werden oder Rechtsanwalt, weil er meinte, in diesen Berufen am wirksamsten gegen das Unrecht ankämpfen zu können. Mit der bibelstrengen Religion seines Vaters konnte er damals nur wenig anfangen. Erst im Studium lernte er andere, freiere Auffassungen kennen, die ihn schließlich dazu bewegten, doch Theologie zu studieren.
Mit 19 wurde er von einer renommierten theologischen Privatuniversität in Pennsylvania zum Studium zugelassen. Er war einer der wenigen schwarzen Studenten und stürzte sich, in der Überzeugung, es den Weißen zeigen zu müssen, mit Übereifer in seine Studien.
Er lernte nicht nur die klassischen Philosophen und Theologen kennen, sondern machte auch Bekanntschaft mit sozial motivierten theologischen Ansätzen. Er las Thoreaus Schrift über den zivilen Ungehorsam, fand wenig Gefallen an den Theorien von Marx und Lenin und stieß schließlich auf die Lehre des indischen Unabhängigkeitskämpfers Gandhi. Von ihm lernte er, dass man an das Gute im Herzen des Gegners appellieren und das Böse durch die eigene Liebe überwinden müsse. Vor allem Christus, Gandhi und Thoreau, gegen Ende seines Lebens aber auch Marx, prägten Martin Luther Kings Weltbild und seine eigene Theorie des gewaltlosen Widerstandes gegen die Unterdrückung in seinem eigenen Land, das er trotz allem liebte.
Julian Bond, als junger Mann, Schüler und Mitstreiter Kings,
his philosophy was first that this country had to come to grips with its racial problems and with its class problems. Toward the end of his life, I think he was.
Martin Luther King war zunächst vor allem davon überzeugt, dass dieses Land seine Rassenprobleme lösen musste. Gegen Ende seines Lebens schenkte er allerdings Klassenproblemen die gleiche Aufmerksamkeit. Und er vertrat sein ganzes Leben lang, zumindest in der Öffentlichkeit, die feste Überzeugung, der gewaltlose Kampf sei ein wirkungsvolles Mittel zur Lösung all dieser Probleme. Hätte man ihn aufgefordert, seine politische Einstellung zu beschreiben, hätte er sich wohl am ehesten einen demokratischen Sozialisten genannt. Einen Menschen, der an das demokratische System, an allgemeine Wahlen und den Wettstreit von politischen Parteien glaubte, der aber ebenso davon überzeugt war, dass dem Kapitalismus Zügel angelegt werden müssten, dass kein Wirtschaftssystem toleriert werden könne, das auf der Ausbeutung einer Klasse beruhe. Es wäre jedoch ein Fehler, ihn einen Marxisten zu nennen. Ich will nicht sagen, er habe an den Kapitalismus geglaubt, aber er glaubte an eine Form der Marktwirtschaft und hätte Kommunismus in den USA abgelehnt. 1957 wurde die Southern Christian Leadership Conference gegründet, deren Vorsitzender King wurde. Kurz darauf entstand das Student Nonviolent Coordinating Committee, dem auch Julian Bond angehörte und dessen Vorsitzender John Lewis wurde.
Gemeinsam kämpften die beiden Organisationen gegen die Rassentrennung im Süden der USA, gegen die Behinderung, mit denen den Schwarzen faktisch das Wahlrecht genommen wurde, und für ein gerechteres Amerika.
King hatte Recht behalten. Mit den Mitteln der Gewaltlosigkeit setzten die Schwarzen ihre Gegner vor den Augen der Welt ins Unrecht. Die Regierung und der Kongress in Washington gerieten zunehmend unter Druck, endlich etwas für die Gleichberechtigung der schwarzen Amerikaner zu tun.
Um diesen Druck noch zu verstärken, organisierte die Bürgerrechtsbewegung im Sommer 1963 den großen Marsch auf Washington. Am 28. August 1963 hielt hier der Reverend Dr. Martin Luther King Jr. vor rund 250.000 Menschen seine wohl bedeutendste Rede.
I still have a dream.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne einstiger Sklaven und die Söhne einstiger Sklavenhalter gemeinsam am Tische der Brüderlichkeit sitzen werden. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, wo heute noch die Glut der Unterdrückung schwelt, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandeln wird.
My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen will.
Eine RIAS-Produktion aus dem Jahr 1988. Autor war Ulf Dammann. Wie schon eingangs erwähnt, DDR-Sendungen über Martin Luther King gibt es in den Archiven. Allerdings sind alle dort auffindbaren erst nach seiner Ermordung entstanden. So erinnert man im Berliner Rundfunk im April 1983 an den Bürgerrechtler zum 15. Todestag. Moderator Klaus Modrow hat einen Gast neben sich, den amerikanischen Journalisten und Musikkenner Victor Grossman. Der bekennende Linke leistet in den frühen 50er Jahren in der Bundesrepublik seinen Armeedienst, desertiert 1952 und flüchtet in die DDR. Bis heute lebt Grossman in Berlin. In der Sendung beschreibt er zunächst die Situation der Schwarzen in den USA.
Als Martin Luther King Pfarrer in Montgomery wurde, war der Süden der USA noch im Mittelalter, was die Schwarzen betraf wenigstens. Rassismus, Rassentrennung, alles war noch da, alles war stark. Es waren alle öffentliche Verkehrsmittel getrennt, Parks und Bibliotheken waren verboten für Schwarzen, auch Theater, Kinos waren getrennt und so weiter. In 1954 entschieden sie mit der Entscheidung des der obersten Gerichtshofes, dass die Rassentrennung in den Schulen unzulässig war. Schwarzen und weißen Kinder dürften nicht getrennt werden. Und das resultierte schon in sehr, sehr große Spannung. Und auch in vielen Kämpfen, sogar manchmal in blutigen Kämpfen. Der Süden kam gerade zu dieser Zeit immer mehr zum Kochen.
Und in dieser Situation, da war der Name Dr. Martin Luther King zum ersten Mal zu hören. Und das in Zusammenhang, glaube ich, mit der Geschichte, die Rosa Parks ausgelöst hat.
Jawohl, der hatte sein Studium im Norden zu Ende geführt, er war Doktor inzwischen geworden. Er hat eine kleine Kirche übernommen, eine Kirche in Montgomery in Alabama. Mhm. Und dort, wo die Busse ganz getrennt waren nach Rassen, also wenn Weißen saßen vorn und Schwarzen hinten. Und wenn mehr Weißen waren, dann mussten auch hinten die Schwarzen aufstehen. Und da kam Rosa Parks, die war sehr müde. Die war
eine Textilarbeiterin. Ne?
Ja, oder Näherin, die war, glaube ich, 42 Jahre alt. Sie setzte sich hin und sollte dann aufstehen für einen weißen Mann und hat es nicht getan. Und wurde dann verhaftet und innerhalb Tagen und geführt, vor allem von Dr. King, entstand eine riesige Bewegung in dieser Stadt. Alle gingen zu Fuß oder versuchten irgendwie mit irgendwelchen Wagen oder auch Pferde und Maultier oder sonstige Wagen, bloß nicht mit dem Bus. Und diese Geschichte, diese sehr dramatische Geschichte, hat über ein Jahr gedauert. Die Stadtväter glaubten, die Schwarzen wurden nach und nach aufgeben und wurden doch mit dem Bus fahren. Die haben es aber nicht getan und am Ende mussten sie die Rassentrennung in Montgomery aufheben.
Wie verhielten sich nun weiße Amerikaner innerhalb dieser Auseinandersetzungen?
Das war ganz unterschiedlich. Manche begriffen gar nichts. Die waren richtig verseucht. Sehr viele. Doch lernten viele Amerikaner zum ersten Mal, dass es solche Probleme überhaupt gab. Das war alles für sie neu. Ein Höhepunkt war in Washington bei dem großen Marsch am 27. August, wo viele, viele Schwarze, es waren überhaupt 200, 250.000 Menschen dabei, aber auch vielleicht ein Viertel waren Weiße. Dr. King war der anerkannte Führer dieser Sache. Viele Amerikaner waren sehr beeindruckt. Das war auch in der Musik so. Bei der großen Kundgebung in Washington sangen schwarze Sänger, zum Beispiel die große Sängerin Odette, aber auch Bob Dylan und Joan Baez und auch die drei weißen Sänger, es waren Trio, Peter, Paul und Mary. Die sangen ein Lied von Bob Dylan, das zum Symbol für die ganze Kämpfe damals geworden war. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Was eigentlich im englischen Original bedeutet nicht so weiß ganz allein der Wind, es liegt in der Luft.
Ja, Victor, bisher waren alle Ereignisse, die du geschildert hast, in den Südstaaten der USA. Aber es gibt natürlich auch, es gab natürlich auch in den Nordstaaten Rassismus.
Ja, der wurde eigentlich in dieser Zeit sogar schlimmer. Dr. King und seine Organisation der Schwarzen Pfarrer beschlossen, auch in Chicago zu kämpfen. Und zwar für das Recht der Schwarzen, außerhalb der sogenannten Schwarzen Ghetto wohnen zu dürfen. Der Hass der Rassisten, meist von den Grundstückbesitzern und dergleichen aufgestachelt, war sehr, sehr gefährlich, fast schlimmer als im Süden. Hier ist eine Live-Aufnahme davon. Man hört nicht nur diesen Mob und wie sie brüllen, sondern auch wie hinten die marschierenden Schwarzen singen, und zwar We Shall Overcome. Dabei wurde übrigens Dr. King am Kopf durch einen Stein verletzt.
Ja, wenn man das hört, dann muss man sich wirklich fragen, blieb denn nun Dr. Martin Luther King bei seiner Theorie des gewaltlosen Widerstandes?
Ja, er blieb dabei, auch als er verletzt wurde. Er meinte, nicht nur war das ein Prinzip von ihm, er meinte auch, das war die beste mögliche Strategie für eine Minderheit, wie es die Schwarzen in den USA sind, gegen so eine große Übermacht. Dr. King verstand aber auch, dass viele andere Schwarzenführer eine radikalere Position einnahmen. Es entstand zu der Zeit nämlich ein neuer Geist, ein neuer Stolz. Es war zum Teil durch Afrika, dass viele, viele Länder in Afrika frei wurden. Man schämte sich nicht mehr, dass man schwarze Hautfarbe hat, sondern man wurde ein bisschen stolz darüber. Es kam die Losung Black is beautiful. Es entstand auch zu dieser Zeit die Losung Black Power, also schwarze Macht, was eigentlich nur bedeutete, dass wenn schwarze Städte oder Gebiete zu finden waren, die sollen auch ein Teil an ihrer eigenen Regierung nehmen, was bis dann nicht der Fall war. Die waren ausgeschlossen von aller Regierungsmacht. Manche sagen, diese Losungen bedeuten eine Art Rassismus der Schwarzen. Ich glaube, das stimmt aber nicht. Das ist falsch. Das kann man höchstens Nationalismus sagen. Aber es ist nur ein Kämpfen um ihre eigenen Rechte. Und deshalb trifft das wohl nicht zu. Diese war eher ein Stolz, ein Selbstbewusstsein. Und wenn es manchmal eigenartige Richtungen nahm, trotzdem war es im Grunde notwendig.
Ja, meine letzte Frage an dich, Victor Grossman. Was ist nun mit der schwarzen Bewegung seit dem Tod von Martin Luther King geworden?
Nun, das war ein harter Schlag. Wie ich sagte, vieles wurde zerschlagen. Es entstand wieder eine Bewegung, die Black Panther, die schwarzen Panther.
Die ja wesentlich aggressiver war.
Ja,
keine Gewalt.
Nein, nein, die gingen bewaffnet, wenn sie konnten. Mhm. Die wurden aber auch zerschlagen, und zwar auf blutige Art und durch allerlei Tricks und mit das Hereinschicken von Provokateuren und dergleichen. Dann kamen die Krisen der 70er Jahre, Krisen eigentlich, die auch noch heute andauern. Und die wirtschaftlichen Bedingungen für die meisten Schwarzen wurden schlimmer. In den Ghettos wurde das Leben fast unerträglich für sehr viele. Nicht alle, aber sehr viele. Besonders für die Jugend, die keine Arbeit fand. Das wurde schlimmer bei Präsident Nixon, bei Präsident Ford. Bei Carter wurde es auch nicht besser. Und heute ist es katastrophal, wo über 50% der schwarzen Jugendlichen keine Arbeit hat. Ein richtiger Misere. Aber doch immer gibt es neue Kämpfe. Es ist zum Beispiel gelungen, 21 schwarze Repräsentanten in Kongress zu schicken. Das sind immer noch viel zu wenig, doch mehr als jemals zuvor. Und weil in vielen großen Städten die weißen Bewohner oft in die Vororten gezogen sind, in die umliegenden Gegenden, und viel mehr Schwarzen in den Städten geblieben sind, da ist es möglich geworden, die Bürgermeister zu wählen, in Detroit, in Los Angeles, in Atlanta und jetzt in der Stadt Chicago. Es gibt aber auch wieder viele Versuche seitens der Regierung, jedem Vorwärtsmarschieren der Schwarzen wieder zu stoppen. Ein Bürgermeister, Eddie Carthen in Mississippi, wurde in Gefängnis geworfen. Vieles andere ganz schmutzige Sachen werden gemacht gegen sie. Notwendig dabei ist ein Zusammenschweißen der Kämpfe um die Gleichheit der Schwarzen, um die Arbeitsstellen für alle und um den Frieden, der ganz eng damit zusammenhängt. Symbolisch vielleicht für diesen immer noch vorwärtsblickende, optimistische, aber harte Kampf ist das Lied von Stevie Wonder, der einen Nationalfeiertag an Dr. Kings Geburtstag im Januar fordert. Es wäre für einen schwarzen Amerikaner der erste Feiertag. Das Lied, sehr ansteckend und sehr bekannt, heißt Happy Birthday. Und den Optimismus dieser langen Kampfes ist auf alle Fälle darin zu hören. Stevie Wonder.
Ein sehr spezielles Lied zum Todestag, Happy Birthday von Stevie Wonder. 6 Jahre später, während der friedlichen Revolution in der DDR, sind Martin Luther Kings Botschaften aus seinen Berliner Predigten wieder hochaktuell, besonders seine Idee vom friedlichen Protest. Am 9. Oktober 1989 zum Beispiel bezieht sich der Leipziger Pfarrer Christian Führer ausdrücklich auf den amerikanischen Bürgerrechtler. Er habe, Zitat, den Menschen unserer Zeit gezeigt, dass durch Gewaltlosigkeit etwas grundsätzlich verändert werden kann. Lasst die Gewaltlosigkeit nicht in der Kirche stecken, nehmt sie mit hinaus auf die Straßen und Plätze. Zitat Ende. In Leipzig rufen danach über 70.000 Menschen, keine Gewalt. Nur 4 Wochen später fällt die Mauer. Ein Traum, der wahr wurde. Das war's für heute bei Aus den Archiven. In einer Woche hören Sie ein Gespräch mit dem Schweizer Elefantenforscher Fred Kurt. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann Studio 9 mit dem Wichtigsten aus Politik und Kultur. Einen schönen Tag wünscht Frank Ulbricht.